D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ein Job in einer der tollsten Städte der Welt. Wir hätten da einen gleich für euch, und zwar in, Armin?
In London.
In London.
Ja, sicher.
Eine der tollsten Städte der Welt.
Meine Lieblingsstadt.
Was sind die Voraussetzungen für diesen Job?
Ich würde sagen, Ringe unter den Augen wäre schon nicht schlecht.
Oh, da hatte ich Zeiten in meinem Leben, da hatte ich die. Da hätte ich mich bewerben können. Okay, Ringe unter den Augen, sehr mysteriös. Und wir sprechen außerdem gleich über ein ziemlich hässliches, schnörkeliges Ding, das jahrelang unter dem Bett eines Fischers gelegen hat.
Ich verrate schon mal, es ist kein toter Fisch.
Könnte aber danach gerochen haben.
Ja, wäre möglich, ja.
Und ist sehr wertvoll.
Unbedingt. Also das können, glaube ich, weder du noch ich uns leisten. Und ich glaube noch nicht mal zusammen.
Zwei unserer Themen in dieser Stunde. Mann, ist ein Mystery-Teasing heute in der Redaktionskonferenz. Ja. Am 24. August mit dabei ist Armin Himmelrath.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Seid ihr gerade fertig mit dem Studium, ja, oder auf Jobsuche? Gerne auch im Ausland. Ja. Und mit Nachtarbeit habt ihr auch kein Problem, wenn sie in einer der schönsten Städte der Welt ist. Da kann man auch nachts arbeiten, oder? Dann könnt ihr jetzt schon mal diese Referenznummer notieren, einer Stellenanzeige, und zwar CZAR001, gesprochen ZAR001. Möchte ich mal so sagen. Die Bewerbung geht dann direkt an diese Stadt. Um welchen Job geht es da, Armin Himmelrath, der Redaktion?
Die Stadt London. Ja. Wir hatten das ja schon geteased. Und der Job, um den es geht um den Nightsar, den Londoner, wie übersetzt man das? Nachtzaren, sagt man nicht? Nachtbürgermeister vielleicht. Mhm. Der Nachtbürgermeister. Es geht nicht darum, um das direkt mal klarzustellen, so eine Art Polizeichef für die Nacht einzustellen, der da die Partygänger zu ordentlichem Verhalten animieren soll, also den Müll wegräumen, die leeren Flaschen immer schön irgendwo hinstellen, dass die Pfandsammler die finden. Nein, der Nachtzar oder Nachtbotschafter ist eher jemand, der sowas ist wie der Botschafter für das coole Londoner Nachtleben. Der soll zum Beispiel auch den Wirtschaftsfaktor dabei sehen, der soll den Touristenmagneten im Nachtleben sehen und fördern. Man könnte sagen, was an der Mosel die Weinkönigin, das wäre dann an der Themse der Nachtbürgermeister. Und es gab tatsächlich eine Kommission in London, die sich das überlegt hat. Boris Johnson hat die noch eingesetzt, als er noch Bürgermeister war dort. Die Kommission hat 6 Monate gearbeitet, um eben das Nightlife auf Vordermann zu bringen. Und die hatten festgestellt, dass zum Beispiel die Zahl der Bars und Clubs zurückgegangen ist und haben gesagt, das kann so nicht sein, wir wollen da was tun. Und da ist eben jetzt die Idee, wir schaffen einen Nachtbürgermeisterposten.
Damatarales, wie viel Arbeit ist das? Wie viel Geld kann ich verdienen?
Also es ist ein Halbtagsjob, beziehungsweise vielleicht Halbnachtsjob. In der Anzeige steht 2,5 Tage pro Woche. Ich stelle mir vor, das geht so Freitagabend 10 Uhr los und endet irgendwann am frühen Montagmorgen in den frühen Morgenstunden. Mhm. Es gibt 35.000 Pfund, das ist knapp über 40.000 Euro im Moment nach dem Kurs. Und dafür sollte man nicht nur feiern, sonst wird Leistung erwartet. In der Ausschreibung stehen solche Sachen wie Führungsqualitäten, Überzeugungskraft, öffentliche Ausstrahlung. Und was mir besonders gut gefallen hat, Verständnis für die wirtschaftlichen Belange der am Nachtleben beteiligten Unternehmen. Im Grunde ist der Mensch sowas wie ein Scharnier zwischen Partygängern, Politik und geschäftlichen Interessen. Ja,
im Grunde beschreibst du da gerade mich. Ich wäre der geborene Kandidat für diesen Posten.
Naja, du musst natürlich auch mitbringen sowas wie einen guten Modestil. Da würde ich jetzt sagen, ja, das wäre in Ordnung. Street Credibility, klar. Das wage ich jetzt nicht zu beurteilen.
Ja, das brauchst du nicht zu bezweifeln. Das geht, ja.
Aber wenn du dir unsicher bist, dann kannst du natürlich auch erstmal bei einem anderen Nachtbürgermeister ein Praktikum machen. Den gibt es nämlich schon zum Beispiel in Amsterdam. Könnte man hingehen und gucken. Und in Deutschland gibt es zwar keinen, aber da gibt es so Forderungen, ob man Nachtbürgermeister einführen soll. In Berlin und Köln wurde aber bisher noch nicht umgesetzt.
Ich glaube, ich bewerbe mich mal. Gibt es auch eine Dienstwohnung für mich?
Nee, die gibt es leider nicht. Davon ist jedenfalls in der Anzeige nicht die Rede. Das heißt, viel von dem Gehalt wird wahrscheinlich schon für das teure Londoner Mietleben draufgehen. Und es gibt auch Konkurrenz in der Bewerbung, ganz klar. Im Netz jedenfalls sind relativ viele Bewerber unterwegs. Per Twitter zum Teil, da gibt es dann so ganz kurze Lebensläufe, die hören sich dann so an, ich habe 26 Jahre Erfahrung im Nachtleben, ich bewerbe mich. Reicht das als Quali?
Ein Londoner Nachtbürgermeister, könnte ich bewerben, tatsächlich, die Ausschreibung gibt es, die ist echt. Und in London gibt es keinen Flaschenpfand, kann man nicht sammeln, weil du gerade meinst.
Weg mit den Pullen auf die Straße.
Armin Himmelrath hatte die Infos.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jetzt konnten wir alle ein paar Tage über was diskutieren, was letztendlich heute erst vorgestellt wurde, nämlich das neue Konzept zur zivilen Verteidigung. Darin spielt die Bundesregierung zum Beispiel auch das Szenario durch, dass es zu einem bewaffneten Konflikt auf deutschem Boden kommt. Und nachdem das Konzept vom Kabinett beschlossen wurde heute, ist dann Bundesinnenminister Thomas de Maizière vor die Presse getreten und hat ganz viel langweiliges Zeug geredet. Nadine Lindner im D-Radio Wissen Hauptstadtstudio. Was sind die spannendsten Punkte aus diesem Papier, aus diesem Konzeptpapier? Von welchen Bedrohungen geht die Bundesregierung aus?
Na, es wurde ja so im Vorfeld immer mal ironisch gefragt, so, oh, ist denn schon Krieg? Also so richtig von Krieg, das heißt so im klassischen Sinne Staat gegen Staat. Als Gefahrenquelle geht man eigentlich nicht mehr aus, sondern es geht halt um diese sogenannten hybriden Bedrohungen. Also das heißt nichtstaatliche Akteure, Hacker, Terroristen, die zum Beispiel Cyberattacken oder Anschläge planen könnten auf Menschen, aber halt auch auf Infrastruktur, die für Menschen wichtig ist. Es gab ja auch einige Beispiele, die man erlebt hat, zum Beispiel diesen Hackerangriff auf den Bundestag. Aber auch Naturkatastrophen können eine Rolle spielen. Man hat das jetzt im Sommer ein paar Mal gesehen, was passiert, wenn es ein plötzliches Hochwasser gibt. Nuklearunfälle sind auch möglich. Da kann man zum Beispiel an Tihange denken, dieses marode belgische AKW in der Nähe der deutschen Grenze. Thomas de Maizière, der Innenminister von der CDU, hat aber selbst noch mal gesagt, was er denn als wahrscheinlichsten Gefahrenfall annimmt.
Für mich persönlich ein regional oder überregional langanhaltender, dauerhafter Ausfall etwa der Stromversorgung.
So, und darauf muss man dann halt reagieren. Von der Stromversorgung hängt da zum Beispiel auch die Wasserversorgung ab. Wenn man das durchspielt, merkt man eigentlich ganz schnell, an wie vielen Punkten die Infrastruktur dann auch gefährdet sein kann.
Dann spielen wir das mal durch. Was soll denn dann besonders geschützt werden? Sind es dann die Kraftwerke?
Ja, es gab heute diese Pressekonferenz, wo Thomas de Maizière das vorgestellt hat. Die hat in einem Wasserwerk stattgefunden, in Berlin-Tegel. Und das sollte halt nochmal symbolisch zeigen, wie wichtig diese Orte für die Versorgung der Menschen sind. Das heißt, dass man auch dort dann über parallele Leitungen, über die Möglichkeit einer Notstromversorgung sowas dann halt auch sicherstellen kann. Aber zum Beispiel auch das Thema Internet, das Thema Informationsversorgung ist natürlich ein ganz großes. Und da kann dann auch ganz klassisch das Radio, also das UKW-Radio, wieder eine größere Rolle spielen. Ansonsten gibt es eine relativ klare Priorisierung, also das heißt eine klare Reihenfolge von den Dingen, um die es dann im Katastrophenfall besonders gehen kann. Das hat der Innenminister eben mal aufgezählt.
Gegenstand der Konzeption sind vier Aufgabenbereiche. Erstens die Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen. Zweitens der Zivilschutz. Drittens die Versorgung der Bevölkerung. Und viertens die Unterstützung der Streitkräfte in besonders großen Gefährdungen.
Wie soll das alles passieren?
Also wenn wir jetzt bei dieser Viererliste von de Maizière bleiben, der hat ja gesagt, es geht vor allem um die Regierungsfähigkeit, also das heißt die Entscheidungsfähigkeit des Staates, die aufrechterhalten werden muss. Da soll es dann so sein, dass es in jedem Ministerium sogenanntes Schlüsselpersonal geben soll, also das heißt Leute, die besonders wichtig sind, für besonders relevante Entscheidungsbereiche zuständig sind, die sollen dann ausweichen können auf einen zweiten Standort, wenn das eigentliche Ministerium zum Beispiel abgebrannt oder explodiert ist. Da soll es dann Wasserversorgung, Stromversorgung geben. Und ein zweiter Punkt ist auch noch interessant, den hat der Christoph Unger angesprochen. Das ist der Präsident dieses Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, also dieses ominöse Bundesamt, was vor 3 Tagen bestimmt noch niemand von uns kannte. Und der hat gesagt, dass halt auch die Zivilbevölkerung sich weiterbilden müsste, um es mal so zu sagen. Also in puncto Erste Hilfe oder auch Basiswissen beim Brandlöschen, da hätten viele einfach keine Ahnung mehr.
Viel diskutiert wurde ja in den vergangenen Tagen dieser Teil aus dem Konzeptpapier, der schon anscheinend durchgesickert ist, in dem das Wort Wehrpflicht aufgetaucht ist. Daraufhin haben ja viele gemutmaßt, die Wehrpflicht, die könnte im Katastrophenfall wieder eingeführt werden. Stimmt das?
Ja, also es gibt da eine Stelle in diesem Zivilschutzplan, wo das zumindest angedeutet wird. Und da geht's, ich zitiere jetzt so ein bisschen, um die schnelle und sichere Zustellung von Postsendungen mit besonderer Bedeutung für die Bundeswehr. Beispielsweise Einberufungs- und Leistungsbescheide bei Wiederaufleben der Wehrpflicht. Das muss sozusagen im Rahmen des Postsicherstellungsgesetzes gewährleistet sein. Aber dazu hat Thomas de Maizière dann heute gesagt:
Das Thema Wehrpflicht steht überhaupt nicht zur Debatte. Sie finden auf den 76 Seiten einen Klammerbeispiel für etwas, was gar nichts mit der Wehrpflicht zu tun hat, sondern mit der Funktionsfähigkeit der Post und Zustellung von Briefen in gefährlichen Situationen. Da ist es nötig, dass dann auch die Post bestimmte Formen von Briefen oder Bescheiden den Menschen zustellt. Und dafür ist dann das Beispiel dieser Briefe vorgeschlagen worden.
Also da gibt es offensichtlich oder zumindest nach seiner Aussage keine konkreten Pläne. Und noch zum weiteren Vorgehen, wie es jetzt nach dieser Vorstellung weitergehen wird. Alle Bundesministerien, also zum Beispiel das Landwirtschaftsministerium für die Ernährung, die sollen jetzt in ihren Häusern, in ihren Zuständigkeitsbereichen überprüfen, ob denn bei ihnen alles jetzt mit diesem neuen Zivilschutzplan übereinstimmt. Und wenn nicht, sollen Gesetze geändert werden. Was es konkret heißen kann, ist jetzt und heute aber noch nicht ganz abzusehen.
Nadine Lindner im D-Radio Wissen Hauptstadtstudio. Heute hat Innenminister Thomas de Maizière das Konzept zur zivilen Verteidigung vorgestellt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir müssen uns schützen, sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Und wir müssen vorbereitet sein auf Umweltkatastrophen, aber auch auf Terror, auf Cyberangriffe und andere Attacken moderner Kriegsführung. Hier ist D-Radio Wissen und wir haben eben über das Konzept zivile Verteidigung gesprochen, das heute das Kabinett beschlossen hat. Vorbereitet sein ist ja schön und gut, aber auf was eigentlich? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass hier in Deutschland eine Umwelt- oder irgendeine andere Katastrophe über uns hereinbricht? Und wenn, was ist das für eine? Unsere Reporterin Julia Möckel hat sich mal durch die Statistiken gewühlt und gefragt, wovor müssen wir hier eigentlich in Deutschland Angst haben?
Nachrichten.
Nach dem schweren Erdbeben in Zentralitalien steigen die Opferzahlen weiter an.
Unsicherheit und Angst vor Terror in Deutschland. Auch heute ist das wieder ein Thema, denn bei bundesweiten Razzien hat die Polizei nach eigenen Angaben eine Terrorzelle zerschlagen.
Terror und Naturkatastrophen. Davon hören wir in den Nachrichten fast jeden Tag. Und das ist es auch, wovor viele von uns Angst haben.
Stürme, guten Erdbeben kann auch mal wieder passieren.
Ansonsten klar, die ganzen Terrorgeschichten und sowas, die man jetzt gerade hört, wo man immer Angst, dass es hier rüberkommt. Ne?
Es ist für verantwortungsvolle und vorausschauende Politik vernünftig, sich auf Katastrophenszenarien vorzubereiten. Sei deren Eintritt auch noch so unwahrscheinlich.
Hat er ja irgendwie recht, unser Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Aber unnötig verrückt machen müssen wir uns ja auch wieder nicht, oder? Deswegen gehen wir jetzt mal in Ruhe durch, wie wahrscheinlich diese ganzen Risiken sind, von denen da ständig die Rede ist. Und wir fangen an mit
Naturkatastrophen.
Ein Blick in den aktuellen Weltrisikobericht verrät uns, das Risiko von Naturkatastrophen getroffen zu werden, ist hier bei uns in Deutschland sehr gering. Im Vergleich zum Rest der Welt. Heißt aber nicht, dass bei uns gar nichts passieren kann.
Dass zum Beispiel der Rhein überflutet oder irgendwie sowas?
Ja, wir haben die Eifel in der Nähe. So ein leichtes Erdbeben ist hier durchaus möglich. Das hatten wir ja schon in den 90ern mal.
Im April 1992 war das. Da hat ein ziemlich schweres Erdbeben das gesamte Rheinland erschüttert. 30 Verletzte, 150 Millionen Mark Sachschaden. Solche starken Beben sind in Deutschland allerdings eher selten und treten statistisch gesehen nur so alle 80 bis 100 Jahre auf. Deutlich häufiger gibt es bei uns Hochwasser, Überschwemmungen oder auch heftige Stürme.
Und für diese Fälle möchten wir vorbereitet sein.
Gut, ich habe mehr als eine Flasche Wasser zu Hause, habe eine große Packung Pflaster und vielleicht eine Taschenlampe, das war's. Alles Piano, also ich denke, man sollte sich da jetzt keine Panik machen lassen.
Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Bedrohungsszenario.
Klar gibt es im Moment vermehrt Anschläge.
Das Gefühl haben gerade ziemlich viele, dass das mit den Terroranschlägen irgendwie mehr wird.
Wenn man die Zahlen der direkten Opfer vergleicht, dann waren vor allem die 1970er und 80er Jahre deutlich schlimmer.
Die Kollegen von Tagesschau.de verweisen hier auf den Terror von ETA, RAF oder IRA, der noch vor 30, 40 Jahren jedes Jahr mehr als 150 Menschen das Leben gekostet hat. Hier bei uns in Westeuropa. Und auch die Global Terrorism Database bestätigt, sowohl die Zahl der Anschläge als auch die Opferzahlen sind heute niedriger als in den 70er, 80er und auch noch frühen 90er Jahren. Ich will damit jetzt überhaupt nicht sagen, dass es Quatsch ist, Angst vor Terroranschlägen zu haben. Habe ich auch. Aber vielleicht ist es ab und zu ganz gut, sich zu erinnern, statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, bei einem Autounfall ums Leben zu kommen.
Also ich finde die Sorgen, die da jetzt geschürt werden, ein bisschen übertrieben.
Es wird halt auch einfach viel über Terror geredet. Eine andere Bedrohung haben wir vielleicht nicht so auf dem Schirm. Vor gerade mal 4 Jahren haben Forscher vom Max-Planck-Institut herausgefunden, Westeuropa trägt weltweit das höchste Risiko einer radioaktiven Kontamination durch mögliche Störfälle in Atomkraftwerken.
Das war mir jetzt gar nicht so bewusst.
Habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht.
Verstehe ich, und ist wahrscheinlich auch gesünder, als sich von früh bis spät Gedanken über mögliche Katastrophen zu machen. Aber so komplett ausblenden geht halt irgendwie auch nicht.
Stromausfall über Wochen, oder wenn Trinkwasser vergiftet ist oder wenn Lebensmittel vergiftet sind, wenn Öl und Gas nicht mehr geliefert wird oder so. Wenn wir so lang anhaltende, große problematische Lagen haben, dann muss dieser Staat ja irgendwie vorbereitet sein.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr habt es schon mitbekommen, sicherlich. Es ist bald Weihnachten. So Quatsch. Aber natürlich, also die Sonne knallt noch vom Himmel. 30 Grad ist im Moment bundesweit die gefühlte Mindesttemperatur. Und in den Läden, da stapeln sich bereits irgendwelche Weihnachtsspekulatius-Tüten. Und da macht man sich schon so seine Gedanken über ein passendes Geschenk für die Liebste. Und wir hätten da vielleicht was für euch. Armin Himmelrath, du hast so eine kleine Verkaufsshow für
ja, uns. Wie wäre es zum Beispiel mit einer echten Perle für ihre Perle aus einer echten Muschel. Wir haben da ein ganz, ganz, ganz exquisites Stück zu bieten.
Ist es eine echte Perle?
Eine echte Perle. Mm, ganz exquisit mit außergewöhnlicher Geschichte und einer außergewöhnlichen Größe. Ein armer, armer philippinischer Fischer hat sie vor 10 Jahren aus dem Meer gezogen. Diese echte Perle. 34 Kilo ist sie schwer.
Boah.
Und er hat sie all die Jahre unter seinem Bett aufbewahrt und gestreichelt, bevor er aufs Meer hinausfuhr.
Und was kostet das tolle Stück?
Für nur 100 Millionen Euro. Das ist der Schätzwert.
Bitte?
Kannst du sie kaufen. 100 Millionen Euro.
100 Millionen, eine
100
Perle?
100 Millionen, eine Perle. Eine Perle, 34 Kilo, das ist Weltrekord. Und die Geschichte ist tatsächlich wahr. Der Mann hat sie vor 10 Jahren aus dem Meer gezogen. Sein Anker hatte sich verfangen, er ist wohl runtergetaucht, hat das Ding gefunden und hat es mitgenommen als Glücksbringer und hat es all die Jahre unter seinem Bett liegen gehabt in dieser philippinischen Fischerhütte. Und jetzt ist er umgezogen, hatte keinen Platz mehr dafür, hat seiner Tante gegeben, die arbeitet beim Tourismusverband, die hat es weitergeleitet an die Behörden und dann stellte sich raus, die Perle ist Weltrekord und eben 100 Millionen Euro Schätzwert.
Man muss dazu sagen, du hast ja gerade so ein Foto auf von dieser Perle, die sieht ja auch nicht aus wie eine Perle. Nee,
die
ne?
sieht wie so ein verquollenes Etwas aus, muss
wie,
man sagen.
Wie ein Alien.
Ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Monster-Schleimi-Alien.
In weiß.
Ja, in so Perlmuttfarben.
Aber 100 fast. Millionen 100 Euro.
100 Millionen Ocken.
Könnt ihr also erstmal abschminken mit dem Weihnachtsgeschenk. Müssen wir ein bisschen arbeiten bis dahin.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Menschen im Gazastreifen, die haben ja nicht unbedingt das allerbeste Leben der Welt. Und die Tiere im Zoo in Gaza auch nicht. Ja, hättet ihr nicht gedacht, dass es in Gaza ein Zoo gibt? Ich ehrlich gesagt auch nicht, wusste das nicht. Wobei gibt, brauchen wir jetzt gar nicht mehr zu sagen. Wir müssen sagen gab. Der Zoo von Khan Yunis galt nämlich als einer der schlimmsten Zoos der Welt. Und jetzt wurde er geräumt. Unser Korrespondent Peter Kapern in Tel Aviv. Was war denn so schlimm an diesem Zoo?
Das Schlimme an diesem Zoo ist, dass es ihn eigentlich nie hätte geben dürfen, weil der Besitzer kaum in der Lage war, ein so kompliziertes Unternehmen zu managen wie einen Zoo und auch die Umstände im Gazastreifen einfach nicht so sind, dass man dort Tiere so halten kann, wie sie das verdienen und wie das sein sollte. Der Besitzer hat etwa vor 10 Jahren in einem kleinen Palmenhain, der eigentlich ganz hübsch ist, aber nicht mal halb so groß wie ein Fußballfeld, hat er einfach Stahlkäfige aufgebaut, die völlig beengt waren, billigste Metallgitter zusammengeschweißt und dort hat er Tiere eingesperrt, zum Teil große Tiere, Löwen, Tiger, Affen, Emus, Stachelschweine, Pelikane, Adler. Mit 200 Tieren ist er gestartet und es setzte eigentlich von Anfang an ein permanentes Sterben ein. Die Zahl der Tiere nahm permanent ab, weil die Bedingungen einfach zu schlecht waren, die medizinische Versorgung der Tiere zu schlecht war. Und dann kam der Krieg 2014 und da erzählt der Besitzer des Zoos, dass er fast 3 Wochen lang nicht in der Lage gewesen ist, in den Zoo zu kommen, wegen der anhaltenden Kämpfe, der Bombardierungen. Und in dieser Zeit sind einfach ganz viele Tiere verhungert, verdurstet, elendlich krepiert. Und das hat zu diesen Zuständen geführt, die dann in der Weltpresse ja beschrieben worden sind als der schrecklichste Zoo der Welt.
Dann beschreib mal, wie es da so aussieht. Also wie viel Platz hatte denn zum Beispiel ein Tiger oder eine Schildkröte und was ist mit den Tieren passiert, die dann gestorben sind?
Ja, das ist eigentlich das Gruselige an dieser Geschichte. Als dann der Besitzer des Zoos nach dem Krieg wieder zu seinen Tieren zurückkam, musste er eben feststellen, dass Dutzende Tiere tot waren und er hat überlegt, was mache ich jetzt damit? Die Tiere waren ausgedörrt von der Hitze dort, mumifiziert. Anders kann man das nicht sagen. Und er hat gesagt, ich mache jetzt aus dieser Not eine Tugend und zwar eine ziemlich gruselige Tugend. Jugend, er hat einfach die mumifizierten Tiere an ihrem Platz gelassen. Er hat sie dort ausgestellt in den Käfigen. Das führte dazu, dass der Tiger Lazis in einem winzigen Käfig war, vielleicht 30 Quadratmeter groß, vielleicht etwas größer. Und direkt nebenan im Käfig sein Weibchen mumifiziert, vertrocknet, ausgedörrt, halb verwest. Und so sah das in dem ganzen Zoo aus. Und das war der Zustand, den die Tierschützer der Organisation Vier Pfoten dann im vergangenen Jahr dort vorgefunden haben.
Haben die Tierschützer, also die Vier-Pfoten-Menschen, auch dafür gesorgt, dass jetzt dieser Zoo letztendlich geräumt wird?
Genau, die waren es. Und mit einer sehr, sehr langen Vorbereitung, denn die Evakuierung der Tiere war ja nicht einfach. Man kommt aus dem Gazastreifen nicht so leicht raus, nicht einmal Tiere, außer man hat vielleicht Flügel. Und deswegen hat diese Rettungsaktion sehr lange gedauert. Sie haben zuerst überlegt, könnte es sein, dass wir diesen Zoo am Leben erhalten können, wenn wir dafür sorgen, dass permanent Futter und ein Tierarzt vor Ort ist. Aber das reichte nicht. Zu dem Ergebnis sind sie gekommen. Die Bedingungen für die Tierhaltung waren dort einfach nicht artgerecht. Und dann haben sie gesagt, dieser Zoo muss aufgelöst werden. Dann gab es lange Verhandlungen mit dem Zoobesitzer, ein Privatmann, der sein ganzes Vermögen da reingesteckt hatte und natürlich auch nicht leicht von dieser Idee lassen wollte. Und dann war es jetzt aber doch endlich nach monatelangen Verhandlungen so weit, dass die Organisation Vier Pfoten mit einer ganzen Reihe von Helfern angereist kam, mit zwei Tierärzten, die nun Tier für Tier betäubt, untersucht, in Transportkisten verpackt haben, um sie dann aus dem Gazastreifen rauszubringen.
Und wohin kommen die?
Die Tiere werden aufgeteilt. Sie sind heute Morgen im Morgengrauen zum Grenzpunkt Erez, das ist der einzig offene Übergang, nach Israel gebracht worden auf LKWs, dann auf die israelische Seite, natürlich unter großen Sicherheitsvorkehrungen, wie alles, was dort geschieht. Und unter den Tieren gab es 5 Affen, die bleiben in einem Affenpark in Israel, der den Ansprüchen der Tierschutzorganisation genügt. Die anderen Tiere kommen alle nach Jordanien in das New Hope Center, ein Tierreservat, in dem Tiere gehegt, gepflegt werden, mit einer Ausnahme, nämlich der Tiger Lazis. Der hat eine viel längere Reise vor sich. Der ist zunächst von Ärzten in Israel noch einmal untersucht worden, dann narkotisiert worden, in eine Flugbox gepackt worden und dann ins Flugzeug gesteckt worden. Und jetzt gerade müsste er auf dem Weg nach Südafrika sein, in ein Gehege namens Lions Rock. Dort soll er dann gewissermaßen als Immigrant nach Südafrika seinen Lebensabend verbringen.
Es gab auch heute viele Schaulustige. Wie haben die Menschen reagiert?
Das ist Talk of the Town im Gazastreifen gewesen, die Rettung des Zoos. Es waren ganz viele Kamerakollegen dabei, Kameraleute von den Fernsehstationen im Gazastreifen. Also darüber haben die Menschen wirklich gesprochen. Und sie haben die ganze Aktion mit einer Art von Sarkasmus und auch Neid begleitet. Und wenn man mit ihnen dann gesprochen hat, dann hat man noch sehr häufig den Satz gehört, Mensch, könnten die von Vier Pfoten mich nicht auch narkotisieren und in eine Kiste packen und hier rausbringen?
Der Radiowissen-Korrespondent Peter Kapern in Tel Aviv über die Schließung des schlimmsten Zoos der Welt in Gaza.
Die Radiowissen, Redaktionskonferenz.
Eigentlich erstmal eine tolle Überschrift, oder? Erdähnlicher Planet entdeckt. Die Nachricht ist eben gerade raus und dieser Planet, der liegt quasi bei uns um die Ecke. Näher dran, außerhalb unseres Sonnensystems geht eigentlich nicht. Der Planet umkreist Proxima Centauri. Das ist eine kleine Sonne, die unserer Sonne am nächsten ist, nur 40 Billionen Kilometer entfernt. 40 Billionen. Müssen wir jetzt total durchdrehen? Was ist da los? Wollen wir wissen von Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen. Dirk, kurze Einschätzung, Sensation, ja oder nein?
Sorry, ich bin ein bisschen die Spaßbremse. Es ist eine sehr schöne, interessante Entdeckung. Ob es wirklich eine Sensation ist, wissen wir noch nicht. Ob der 24. August 2016 wirklich Wissenschaftsgeschichte macht, werden wir es die nächsten Jahrzehnte zeigen.
Dann sag mal warum. Was ist das Tolle an der Entdeckung und was ist noch unklar?
Klar ist, der nächste Nachbar der Sonne, der hat einen Planeten, das heißt, da kreist irgendetwas herum. Man weiß auch, der braucht 11 Tage. Er ist 7 Millionen Kilometer von seinem Stern entfernt, also viel näher an seinem Stern als die Erde an der Sonne. Und damit ist er so nah an diesem Stern, der ein recht schwacher Stern ist, dass Wasser im Prinzip auf der Oberfläche flüssig sein könnte. Und dann nennen das die Astronomen, dieser Planet kreist in der bewohnbaren Zone um den Stern eben. Wasser könnte dort flüssig sein. Jetzt kommt das Ganze, was man jetzt eben als Negatives sagen muss, was eben noch unklar ist. unklar ist. Man weiß, dieser Stern hat eine Mindestmasse von so etwa 1,3 Erdmassen. Vielleicht ist er auch etwas schwerer. Man weiß nicht mal genau, ob er felsig ist. Es ist vollkommen unklar, ob es da wirklich Wasser gibt. Dafür bräuchte er auch so eine Atmosphäre. Bewohnbar heißt eben nicht bewohnt. Theoretisch, wenn es dort Wasser gäbe, könnte es dort vorkommen. Dann wäre es auch flüssig. Aber all das weiß man eben nicht. Zumal ist dann dieser Stern selber noch ein roter Zwergstern. Die sind etwas ungemütlich, sagen wir, nicht so schön wie unsere Sonne. Die haben öfter mal so Ausbrüche im Ultraviolett- und Röntgenbereich. Das heißt, wer dort leben wollte, wurde ordentlich gebraten von der Strahlung. Oder anders gesagt, dieser Planet bräuchte dann auch noch ein schönes Magnetfeld, das Leben existieren könnte. All das ist aber eben vollkommen unklar.
Und das Jahr ist auch viel kürzer. Braucht nur 11 Tage, um einmal um die Sonne zu reisen.
Das braucht er. Und vermutlich ist es dann auch noch bei diesem Planeten so, dass er immer dieselbe Seite zu seinem Stern zeigt. Das heißt, auf der einen Seite scheint die Sonne, wenn es denn die Sonne wäre, immer. Auf der anderen Seite ist immer Nacht. Auch das sehr ungemütlich fürs Klima. Also man sieht schon, so ganz das Paradies wird dieser Planet nicht sein.
Bei der Pressemitteilung ist auch so ein schönes Bild dabei. Die Oberfläche eines felsigen Planeten. Da geht gerade die Sonne auf. Ein ganz tolles Bild. Was wissen wir denn wirklich? Gibt es überhaupt ein Bild? Nee.
Dieses Bild ist unseriös, ist nah dran an der Lüge. Man muss wirklich sagen, es ist dreist, was einem Wissenschaftler da heutzutage vorsetzen. Die wissen natürlich genau, wie PR funktioniert. Sie wissen auch, wie Medien funktioniert. In seriösen Zeitungen wird morgen vielleicht noch klein dahinter stehen, künstlerische Vorstellungen oder wie das dann so schön heißt. Natürlich werden viele glauben, es ist ein echtes Foto. Es ist vollkommener Quatsch. Wir wissen nicht einmal, ob es wirklich ein felsiger Planet ist. Das ist sehr plausibel, aber nicht belegt. Ob es dort Berge gibt, ob es dort eben diesen schönen Dunst gibt, den die da einmalen, die schöne Atmosphäre, die sich rot färbt, all das ist natürlich pure PR, das ist Fantasterei. Alles, was man von diesem Planeten weiß, ist, er lässt seinen Stern so ein bisschen hin und her wackeln. Das kann man messen im Licht des Sternes, aber wirklich direktes Licht von diesem Planeten hat man gar nicht. Das heißt, man weiß wirklich über ihn nichts. Und man muss eben sagen, wenn die jetzt sagen, erdähnlicher Planet, dann bezieht sich das meist auf diese Masse eben. Die ist 1,5 Mal so groß wie die Erde. Aber ob er ansonsten irgendwie der Erde ähnelt, all das wissen wir eben nicht.
Aber wir Menschen sind sehr neugierig. Was muss denn passieren, damit wir mehr über diesen Planeten erfahren können? Und wie lange wird das dauern?
Die neugierigen Menschen müssten eben sich jetzt bessere Teleskope bauen, dass man wirklich den Planeten mal direkt beobachten kann. Dann könnte man sich das vom Stern an diesem Planeten reflektierte Licht genauer ansehen. Das könnte man zerlegen. Da würde man vielleicht Spuren sehen von Wasserdampf, von Sauerstoff, wenn er denn eine Atmosphäre hat. Dann wüssten wir tatsächlich, er ist sehr wahrscheinlich bewohnbar. Also dann, wenn da Wasserdampf, Sauerstoff ist, dann müsste es nach unseren Vorstellungen da auch tatsächlich Leben geben. All das dauert aber. Solche Teleskope, die werden 20, 30 Jahre brauchen, bis sie verfügbar sind. Und dann natürlich, weil er so nah ist, nur 40 Millionen Kilometer entfernt, würden vielleicht manche auch gerne hinfliegen. Dafür bräuchten wir aber komplett neue Raumfahrttechnik und dann die Reise würde auch sehr lange dauern, denn auch 4 Lichtjahre dauern ja sehr lange. Also ohne Warp-Antrieb kommt man da nicht hin.
Was bedeutet denn jetzt die Entdeckung für andere Planeten in der Galaxis? Ist die Wahrscheinlichkeit jetzt größer, dass da draußen Leben ist?
Nein, die war vorher groß. Man weiß jetzt einmal mehr, Planeten werden etwas ganz Normales im Weltall sein. In der Milchstraße wird es Milliarden von Planeten geben. Das wusste man auch vorher. Das Interessante an diesen roten Zwergsternen ist, sie sind sehr zahlreich. Die meisten Sterne in der Milchstraße sind solche roten Zwerge. Da hat man bisher eben nur gedacht, sie könnten auch Planeten haben. Nun weiß man es bei diesem einen. Es wird Milliarden von Planeten geben. Irgendwo wird es auch anderes Leben geben. Aber nach wie vor ist es eben nur plausibel, nicht nachgewiesen. Plausibilität reicht nicht. Insofern macht auch diese vermeintliche Sensation da keinen echten Unterschied.
Dirk, du bist ein richtiger Dämpfer heute. Was müsste denn passieren, damit du wirklich ausflippst vor Glück? Ab wann wäre es eine Hammermeldung?
Wenn morgen das Funksignal kommt, hallo Erdlinge, endlich habt ihr uns hier auf diesem Planeten entdeckt. Jetzt freuen wir uns. Dann bin auch ich überzeugt. Dann sage ich Hammer, hurra, da will ich hinfahren.
Hurra. Ein Planet, ganz ähnlich wie die Erde. Dirk Lorenzen war das mit den Infos in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das sind, muss man schon sagen, relativ verstörende Bilder, die uns da heute aus Frankreich erreicht haben. Ihr habt sicherlich auch schon gesehen, 4 Polizisten stehen am Strand um eine Frau rum, die ein Kopftuch trägt und die muss sich teilweise ausziehen, begafft von den anderen Badegästen drumherum und anscheinend auch von Menschen, die Fotos machen. Armin Himmelrath, was ist das für eine Geschichte?
Das Bild oder die Bilder stammen vom Strand in Nizza. Das ist ja eine Stadt, die vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen mit dem Terroranschlag, eine ganz, ganz schlimme Phase erlebt hat, 84 Tote, und die dann als eine Reaktion darauf ein Burkini-Verbot ausgesprochen hat am Strand. Burkini ist die Mischung aus, dem Wortspiel aus Burka und Bikini, also ein muslimisch-religiös korrekter Badeanzug, der die Haut der Frauen bedeckt. Und was das jetzt mit Terrorabwehr zu tun hat, ist mir selber nicht ganz klar. Das ist wohl vielen auch nicht klar, wird ja auch diskutiert. Jedenfalls gilt dieses Verbot nicht nur in Nizza, auch an vielen anderen französischen Stränden. Und die Polizisten, die haben das am Montag, als dieses Bild entstanden ist, offenbar durchgesetzt. Allerdings, wenn man genau hinschaut, ist diese Frau die da umringt wird und die sich ausziehen muss, keine, die einen Burkini trägt, sondern die hat einfach nur ein Kleid an und ein Kopftuch und muss dann trotzdem dieses Kleid ausziehen offenbar. Also eine ziemlich fragwürdige Aktion aus meiner Sicht.
Wie reagiert das Netz?
Das hat natürlich diese ganze Debatte um Kleidervorschriften, um Kleidungsverbote befeuert. Auch hier bei uns wird ja in Deutschland nicht über den Burkini, sondern über die Burka diskutiert. Da schreiben zum Beispiel muslimische Frauen, ihr wollt, dass wir uns integrieren, dann gehen wir jetzt mit euch schwimmen und dann ist das auch wieder nicht richtig. Andere werden grundsätzlicher und sagen, naja, offenbar kann man das sehen, was die Lieblingsbeschäftigung weißer Männer ist, nämlich Frauen zu sagen, was sie sich anzuziehen haben oder eben was nicht.
Dabei hat dieses Burkini-Verbot in Frankreich wirklich auch einen überraschenden Effekt gehabt in den vergangenen Tagen. Der Burkini-Hersteller in Australien, der diesen muslimischen Badeanzug erfunden hat, der meldet Verkaufsrekorde tatsächlich. Also eine bessere Werbung hätte er sich offenbar kaum wünschen können. Dankeschön, Armin, für die Infos.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nimmt man ein ganz normales Glas, ja, da passen so ungefähr 250 Milliliter Flüssigkeit rein. So, und jetzt werft ihr da 6 Stücke Würfelzucker rein. Das Glas ist also schon mal so, ja, gut voll, vielleicht so zu einem guten Drittel voll. So viel Zucker ist im Schnitt in zuckerhaltigen Getränken. Im Schnitt. Es gibt auch Getränke, da sind 12 Stücke Zucker drin oder noch mehr. In so einem kleinen Glas. Die Verbraucherorganisation Foodwatch, die hat heute eine neue Studie zum Zuckergehalt in Getränken vorgestellt. 463 Erfrischungsgetränke wurden da getestet. Okay, könnten wir jetzt sagen, das mit dem Zucker, das ist ehrlich gesagt nichts Neues, das wissen wir auch. Aber schlecht abgeschnitten haben auch vermeintliche Bio-Getränke, wie zum Beispiel Fritz Spritz oder Bionade. Da ist auch ordentlich Zucker drin. Oliver Huizinger von Foodwatch. Wie genau sind Sie bei dieser Studie vorgegangen? Einfach die gängigsten Erfrischungsgetränke rausgepickt und dann getestet?
Nein, nicht ganz. Wir haben in 3 großen Filialen der 3 größten Lebensmitteleinzelhändler alles gekauft, was wir finden konnten, was zu den sogenannten Erfrischungsgetränken gehört. Also da sind Limos drin, Energydrinks, Near-Water-Getränke, Brausen, Schorlen, also im Grunde alle Getränke mit Geschmack. Und wir haben die dann auf den Zuckergehalt und auf die Süßstoffe untersucht, mit dem Ergebnis, dass der Großteil überzuckert ist. 60% der Erfrischungsgetränke in Deutschland enthalten mehr als 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Also die sind so zuckrig, dass die Hersteller in Großbritannien für diese Getränke Gesundheitsabgaben zahlen müssen. Und das Krasseste insgesamt kommt von Pepsi. Das ist ein Energy-Drink. Rockstar Punched Energy und Guava heißt der. Und das ist ein Getränk, das ist so zuckrig, das enthält in einer 500 Milliliter Dose 26 Zuckerwürfel. Also das ist wirklich unglaublich. So eine Zuckerbombe haben wir vorher nicht erwartet.
Sag nochmal, was sind Near-Water-Getränke? Sind das so Wasser mit Zitrone oder mit Limonengeschmack oder was ist das?
Near Water sind genau das, nämlich Wasser mit Geschmack, allerdings nicht nur Geschmack, sondern in der Regel auch sehr viel Zucker. Also zum Beispiel Adel Holzner hat Getränke, wo dann in einer 750 Milliliter Flasche doch dann 50 Gramm Zucker stecken. Und generell kann man sagen, dass eben Zuckergetränke das Risiko für Typ-2-Diabetes oder auch für Fettleibigkeit erhöhen. Also es geht hier nicht nur darum, ob jetzt Kinder ein bisschen zu süße Sachen trinken, sondern die haben wirklich danach ein höheres Risiko für ernsthafte Krankheiten. Und deshalb muss hier auch endlich was passieren, dass der Zuckergehalt in diesen Getränken reduziert wird.
Du hast gerade schon die Engländer, das Vereinigte Königreich, angesprochen. Die haben da eine andere Gesetzeslage. Hat das denn dort was gebracht?
Die britische Regierung hat gerade Anfang des Jahres oder im März genauer gesagt angekündigt, dass die Hersteller von so besonders zuckrigen Produkten in Zukunft Abgaben zahlen müssen. Was wir jetzt schon sehen können, ist, dass die Branche in Großbritannien wirklich Sturm läuft gegen diese Regelung. Also die Softdrinkindustrie, Supermärkte, auch irgendwie Kioskbesitzer, sogar die Pharma, die halt den Zucker produzieren, die wurden alle jetzt zusammen in einer Kampagne versammelt von der Lebensmittelwirtschaft gegen diese Regelung. Also die versuchen mit allen Mitteln, das zu verhindern. Was uns natürlich erstmal signalisiert, offensichtlich ist das etwas, was die Branche ordentlich umkrempeln könnte und das ist auch bitter nötig.
Kann es sein, dass dann demnächst in London eine Fanta anders schmeckt als in Berlin?
Das ist möglich. Wenn die Hersteller das nicht machen, dann müssen sie wirklich Millionen bezahlen. Also für Coca-Cola zum Beispiel, als eben den Marktführer für so Softdrinks, da gibt es Berechnungen, dass die mehrere 100 Millionen £ bezahlen müssen, wenn sie die Rezepturen hier nicht wirklich maßgeblich anpassen. Also Das wird einen großen Einfluss auf die Rezepturen haben. Es kann sein, dass die Fanta dann dort anders schmeckt. Und vor allen Dingen soll es natürlich am Ende dazu führen, dass die Menschen weniger Zucker durch Getränke aufnehmen. Und das ist wirklich ein wichtiges Ziel, wenn man Mediziner fragt, Diabetologen, Kinderärzte, das werden alle werden dazu stimmen, dass es weniger Zucker aus Getränken besser ist für die Gesundheit.
Was ist dann eure Empfehlung, dass wir in Deutschland auch in diese Richtung gehen oder dass wir Verbraucher einfach viel weniger von diesen Getränken konsumieren?
Wir haben eigentlich drei Vorschläge, wie man diesem Problem endlich Herr werden kann. Und das ist erstens eine bessere Kennzeichnung. Das heißt, nicht mehr im Kleingedruckten auf der Rückseite in Zahlenform, sondern Vorderseite Ampelfarben, einfach verständlich für jeden. Das zweite ist, dass Werbung, die sich an Kinder richtet für so ungesunde Produkte, sollte eingeschränkt werden. Auch hier gibt es also politischen Handlungsbedarf aus unserer Sicht. Und das dritte bezieht sich wirklich konkret nur auf Getränke. Und das ist eine solche Herstellerabgabe, die wir auch in Deutschland fordern, wie es die Briten machen, so ähnlich zumindest, damit die Hersteller einen großen Anreiz bekommen, den Zucker zu reduzieren. Weniger ist mehr. Hier braucht es aber erstmal eine Bundesregierung, muss man leider sagen, die sich traut, sich mit der Lebensmittelwirtschaft anzulegen. Und davon sehen wir noch nicht besonders viel.
Aber ich sage auch nochmal, Leute, trinkt Wasser. Ist auch erfrischend.
Das geht natürlich, kann man sagen, dann sollen die Leute halt Wasser trinken. Aber ich meine, so einfach ist das nicht. Gerade jetzt, heute ist ein sehr warmer Tag, wir haben jetzt wieder Sommer auf dem Grillfest. Wollen die Leute natürlich nicht immer nur Wasser trinken, auch mal was mit Geschmack. Und spätestens da hat man häufig nur die Wahl zwischen völlig überzuckert oder Süßstoffe. Beides keine gesunde Alternative. Also hier gibt es Potenzial auch für einen Markt, der eben weniger Zucker enthält. Und das wollen wir erreichen. Und dafür wäre auch so eine Abgabe sehr geeignet.
Oliver Huizinga von Foodwatch in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Tintenfische können offenbar zählen und das sogar besser als Kleinkinder. Forscher aus Taiwan haben nachgewiesen, dass die Tiere einen Sinn für Zahlen haben. Sie haben die Tintenfische Garnelen zählen lassen. Dazu versenkten sie durchsichtige Boxen mit dem Futter und beobachteten, was die Tintenfische taten. Dabei entschieden sich die Tintenfische nicht nur bei einem Unterschied von einer Garnele zu 5 für die Box mit mehr Futter, sondern auch dann, wenn in einer Box 4 und in der anderen 5 waren. Diesen kleinen Unterschied auszumachen ist nach Angaben der Forscher eine Herausforderung und fällt selbst kleinen Kindern unter einem Jahr schwer. Die Forscher sind sich ziemlich sicher, dass die Tintenfische tatsächlich zählten und nicht nur die Menge der Garnelen grob abschätzten. Denn je kleiner der Unterschied der Beutetiere im Becken war, auch schon bei 5 und 3 Garnelen, je länger brauchten die Tiere, um sich zu entscheiden. In Australien gibt es mehr Aborigines im Fernsehen zu sehen als noch vor ein paar Jahren. In einer Studie ist untersucht worden, wie hoch der Anteil der Ureinwohner im Verhältnis zu anderen Schauspielern in australischen Serien ist. Das Ergebnis: Im Unterschied zum Ende der 90er sind mehr Aborigines in Serien zu sehen als im echten Leben in Australien. Lag der Anteil der Hauptdarsteller mit indigenem Hintergrund 1999 noch bei 2%, waren es jetzt 5%. Unter der australischen Bevölkerung machen die Aborigines gut 3%. Aus. Für die Studie wurden etwa 2000 Hauptdarsteller in gut 200 Produktionen untersucht. Als Hauptdarsteller wurde definiert, wenn ein Schauspieler in jeder Folge einer Serie vorkam. Allerdings spiegeln sich andere Bevölkerungsgruppen in Australiens Serien nicht so gut wider wie die Ureinwohner. Rund 32% der Australier haben ihre Wurzeln nicht in der angelsächsischen Kultur. In den Serien machen sie aber nur 18% der Hauptdarsteller aus. Im Schlaf wird das Hirn aufgeräumt, damit am Tag wieder genug Platz für Neues ist. Das ist schon an Mäusen nachgewiesen worden. Jetzt haben Mediziner an der Uniklinik Freiburg auch Tests mit 20 Probanden gemacht. Dabei wurde mit Schlaf und Schlafentzug experimentiert. Die Forscher untersuchten die Hirnaktivität und Blutwerte der Testpersonen. Dabei kam heraus, wenn jemand nicht schläft, bleiben die Synapsen auf Hochtouren. Außerdem fanden die Forscher in diesem Fall weniger eines Botenstoffs im Blut, der sich die Nerven im Hirn neu verknüpfen lässt. Passiert das nicht, ist das Hirn aus Sicht der Forscher nicht reif für neue Informationen. In der Studie fiel es den Teilnehmern schwerer, Wortpaare zu lernen, wenn sie übermüdet waren.
D-Radio Wissen.
Das freie Netz, das freie Internet und der chinesische Staat. Das ist ja vorsichtig gesagt ein eher spannungsgeladenes Verhältnis. Die chinesische Regierung jedenfalls bemüht sich nach Kräften, die Kontrolle im World Wide Web zu behalten und die Inhalte dort zu zensieren. Das ist dann jetzt schon sehr erstaunlich, dass wir heute diese Meldung hier gelesen haben, die aus China kommt. Nämlich eine neue Suchmaschine wurde dort gelauncht und zwar auf Tibetisch. Ausgerechnet die Sprache der Bevölkerung, die von den chinesischen Behörden mit allen Kräften unterdrückt wird. Armin Himmelrath, was ist da los?
Das geht um die Suchmaschine Yongxing, so heißt sie. Das ist weltweit die erste, die reine tibetischen Service anbietet. Ein riesiges Staatsprojekt, sagt die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Da wurden fast 9 Millionen $ für ausgegeben. 150 Entwickler haben dran gesessen über mehrere Jahre. Und die Hoffnung ist, dass es so um die 2 Millionen regelmäßige Nutzer dieser tibetischen Maschine geben wird. Und jetzt kommt es, wenn man das Ding dann ausprobiert und zum Beispiel Dalai Lama eingibt, dann erscheint da nichts. Beziehungsweise man wird umgeleitet auf Regierungsseiten. Mhm. Der Dalai Lama ist ja das Oberhaupt der Tibeter, wird von der chinesischen Regierung als Regimegegner im Grunde totgeschwiegen. Und die neue Suchmaschine kann man von daher ganz getrost als Zensurmaschine bezeichnen.
Warum nutzen die Tibeter dann nicht einfach Google?
Das ist tatsächlich ein Problem. Es ist schwer erreichbar. Es gibt, schreibt das Magazin Quartz, China's Great Firewall in Anspielung auf China's Great Wall, also die große Mauer. Man kann nicht einfach in Google rein. Man müsste dann schon einen komplizierteren Weg gehen, ein paar Umwege gehen, dass man nicht entdeckt wird von den Zensoren, die im Netz unterwegs sind. Also es gibt einfach kein freies Internet im Reich der Mitte. Und auch wenn die chinesische Suchmaschine, wenn man da drauf schaut, schon sehr westlich aussieht, ja, sie sieht tatsächlich ein bisschen der Google Seite ähnlich. Ne?
Bunte Buchstaben. Ich verstehe genau. Die Zeichen jetzt natürlich nicht,
nee,
aber
nicht.
Die bunten Buchstaben, Sucheingabe, das ist schon alles sehr Google-like. Also eine tibetische Suchmaschine, die leider den Dalai Lama nicht ausspuckt. Danke, Armin, für die Infos.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Seit heute früh hat der Krieg in Syrien eine neue Dimension. Die Türkei ist jetzt mit Bodentruppen im Land. Türkische Panzer mischen mit bei einer Offensive in der Nähe der türkischen Grenze. Entlang dieser Grenze haben kurdische Kämpfer mehrere Gebiete von der Terrormiliz IS zurückerobert und die strategisch wichtige Stadt Jarabulus wurde heute umkämpft. Eine der letzten größeren Bastionen der IS-Terrormiliz an der Grenze zur Türkei. Thomas Baumann in Istanbul beobachtet die ganze Lage, das türkische Vorgehen für uns. Thomas, was war das Ziel der türkischen Truppen heute?
Die syrische Grenzstadt Jarabulus vom IS befreien. Zu diesem Zweck hatte heute früh schon um 4 Uhr die türkische Luftwaffe einige Stellungen der IS-Terrormiliz in dieser Stadt Jarabulus beschossen. Danach sind sogar Panzer der türkischen Armee über die Grenze nach Syrien hineingefahren. Das ist wirklich etwas Neues. Das gab es in diesem ganzen Krieg seit 5 Jahren noch nie. Und die Panzer haben aber quasi nur den Weg bereitet für gemäßigte syrische Kämpfer, die sich in der Türkei vorbereitet haben auf diese Schlacht um die Stadt Jarabulus. Und derzeit sind 5000 Kämpfer der sogenannten Freien Syrischen Armee, das sind also gemäßigte islamische syrische Kämpfer, 5000 solche Kämpfer dabei, die Stadt vom IS zu befreien.
Warum macht die Türkei das jetzt? Geht es der Türkei eher um den IS oder dann doch eher um die Kurden in der Region?
Es geht der Türkei um beides. Die IS-Terrormiliz hat zum Beispiel auch aus dieser Grenzstadt Jarabulus immer wieder Granaten in Richtung Türkei abgeschossen. So quasi eine Politik der Nadelstiche gegen die Türkei, weil eben die Türkei auch gegen die IS kämpft. Also die Türkei will, dass die ganze Grenzregion gesäubert wird vom IS, wie die Türkei sagt. Gleichzeitig will die Türkei vermeiden, dass die kurdischen Kämpfer in Syrien weitere Geländegewinne machen. Denn auch die kurdischen Kämpfer hätten sehr gerne diese Stadt Jarabulus erobert und sie hätten wohl auch die Kraft dazu gehabt. Aber die Türkei will verhindern, dass sich die Kurden noch weiter ausbreiten, direkt an ihrer eigenen türkischen Südgrenze und dass da ein selbstständiger kurdischer Staat entsteht. Denn die Türkei sagt, diese kurdischen Kämpfer in Syrien, die hängen voll und ganz mit der PKK zusammen. Das sind in Wirklichkeit Terroristen. Und deshalb sagt auch Präsident Erdogan, diese Militäroperation, die heute begonnen hat, die wendet sich sowohl gegen IS als auch gegen die syrischen Kurden.
Aber was heißt das denn für den Kriegsverlauf, wenn die Türkei nicht nur die Terrormiliz IS, sondern auch die Gegner des IS bekämpft, nämlich die Kurden? Was ändert sich denn dann an den Machtverhältnissen?
Im Bürgerkrieg in Syrien gibt es halt so viele Kriegsparteien und die Türkei will, dass die Machtverhältnisse nicht zugunsten der Kurden verschoben werden, sondern zu Ungunsten der Kurden und auch zu Ungunsten der IS-Kämpfer. Also die Türkei will, dass die Freie Syrische Armee, die doch sehr ins Hintertreffen geraten ist in diesem Krieg, dass die wieder mehr Geländegewinne macht und mehr Einfluss bekommt.
Wie lange werden die türkischen Bodentruppen in Syrien bleiben?
Ja, wahrscheinlich nur sehr kurz. Sie wollen verhindern, dass sie selbst auch in direkte Kämpfe verwickelt werden. Sie überlassen die Kampfarbeit der Freien Syrischen Armee, die jetzt um die Stadt Jarabulus kämpft. Die türkischen Truppen halten sich dort im Hintergrund und können jederzeit zurück über die türkische Grenze. Also die Türkei will nicht selbst aktiver Kriegspartner bleiben. Ich denke, das ist nur eine Frage von Stunden, wann sich dort die Panzer wieder zurückziehen. Vielleicht bleiben so im Geheimen ein paar türkische Spezialkräfte da, um die Kämpfer der Freien Syrischen Armee anzuleiten. Aber die Türkei will nicht aktiv in diesen Krieg eingezogen werden.
Aber Sie haben es jetzt nun mal getan. Was sagt die deutsche Regierung, was sagt die internationale Gemeinschaft zu diesem Vormarsch der Türkei?
Also solange es ein Schlag gegen die IS-Terrormiliz ist, wird das allgemein begrüßt. Das wurde auch heute deutlich bei den Worten, die US-Vizepräsident Biden in Ankara nannte. Und es gab auch aus europäischen Hauptstädten Worte, dass das richtig sei. Denn das ist ja auch wirklich ein schwerer Schlag gegen die IS-Terrormiliz. Die Stadt Jarabulus war die größte Stadt direkt an der syrisch-türkischen Grenze, die der IS noch kontrollierte. Und je stärker der IS verdrängt wird von der türkisch-syrischen Grenze, desto schärfer werden ja auch die Nachschubwege abgeschnitten, weil sich bisher ja manche IS-Truppen schwarz über die türkisch-syrische Grenze versorgt haben mit Waffen oder Nachschub. Und wenn das verhindert wird, dann wird das allgemein begrüßt.
Thomas Baumann in Istanbul, Dankeschön. Und das war die Redaktionskonferenz am Mittwoch mit im Studio Armin Himmelrath.
Auf Wiedersehen.
Und am Mikrofon war Ralf Günther. Bye, bye.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.